Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
der Ketchup-Folge Nummer 7.
Hokkaido oder Spaghetti-Kürbis?
Den zweiten kenne ich nicht. Hokkaido.
UCI World Cup oder Rampage?
Im Sinne von angeguckt, Rampage.
Adidas oder Kanye? Yay.
Adidas.
Bell oder Shitstorm?
Shitstorm.
Das Beste am Herbst?
Herbstlaub.
Laurenz, welches Rad hast du die letzten Tage gerne wohin genommen?
Ich habe gerne genommen mein Commuterbike. Auch wenn ich bekanntlich nicht viel Commuter. Ich habe es nicht von zu Hause arbeite. Aber damit habe ich sehr viel unternommen, eigentlich alle alltäglichen Erledigungen und Kind zur Kita gebracht. Auch mal multimodal mit der Bahn nach Bad Kreuznach gependelt, einen halben Tag, weil irgendwie alles ausgefallen ist.
Ja, ist es denn, weil ich dachte jetzt, es ist ein eleganter Einstieg zu deinem Testrad.
Ja.
Das Orbea, ist es das denn?
Das ist es gewesen, das ist allerdings, letztens habe ich es dann überführt, zurück in die Redaktion und habe es getauscht durch einen anderen Vertreter dieser Gattung. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall noch auf das Orbea zu sprechen kommen, denn da ist jetzt der Testbericht online gegangen, das Orbea Kämen. Das ist so das leichte Tracking-E-Bike, Schrägstrich-Commuter-E-Bike von Orbea, was mich sehr begeistert hat jetzt in der Testphase. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen herauslesen aus dem Test. Und ja, ein super schickes Bike von der Optik her. Sieht eigentlich aus, als hätte es einen Carbonrahmen. Das liegt aber an den geschliffenen Schweißnähten, also das Aluminium. Man braucht keine Angst haben, dass es unter einem zusammenbricht. Trotz des Aluminiumrahmens ist es, oder auch deshalb, weil es kein Stahlrahmen ist, ist es leicht. Nee, es ist vor allem leicht, weil, weil da sehr drauf geachtet wurde bei der Konstruktion. Deswegen ist der Akku auch integriert.
Was ist es denn für ein Antrieb?
Das ist ein Shimano EP8 Motor.
Mittelmotor?
Mittelmotor. Der ja bekanntlich auch ein bisschen leichter ist als jetzt vergleichsweise ein Bosch CX Mittelmotor. Der Akku ist fest verbaut. Das spart Gewicht, da man ihm keine Hülle geben muss, die dann auch nochmal schwer ist. Aber es ist natürlich...
Schränkt aber natürlich
es schränkt ein
gell?
Also, ja. Tatsächlich auch in meinem Fall hier zu Hause trage ich das Fahrrad nicht jedes Mal in die Wohnung, ins zweite OG oder eigentlich nie.
Das heißt, du fährst dann auch ohne?
Ich bin es eigentlich die ganze Zeit ohne E-Antrieb gefahren, weil ich keine E-Bikes mag. Nein.
Weil es bei euch sowieso so flach ist, nein.
Nee,
aber ich meine, es hält ja eine Zeit, also man muss ja jetzt nicht jeden Tag aufladen, aber generell bei mir ist es ähnlich, ich müsste es in die Wohnung tragen, ich habe keine Garage, wo ich es anstecken kann. Und das ist bei einem Commuterbike, wenn du draußen wohnst und in die Stadt pendelst und du hast dort Raum und Platz, super. Ja. Ansonsten finde ich es schon sehr einschränkend.
Was da ja tatsächlich auch viele zutrifft, würde ich mal sagen, bei der Zielgruppe für dieses Bike. Da wird es ins Carport geschoben und angeschlossen. Ich habe mir beholfen mit einer großen Powerbank sozusagen, einer Powerstation, die den Akku genau einmal voll macht und habe halt sozusagen den Strom runtergetragen und angeschlossen.
Mhm.
Ja, muss halt jeder wissen, dass ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Aber viele andere Highlights hat das Bike. Zum Beispiel eine Dropper Post, also eine per Knopfdruck höhenverstellbare Sattelstütze, die man noch hauptsächlich aus dem Mountainbike-Bereich kennt, die jetzt aber auch beispielsweise bei Gravelbikes auf dem Vormarsch ist und bei Stadträdern, da allerdings aus etwas anderen Gründen, jetzt nicht nur aus Gründen der Fahrtechnik, ne, wenn es da bergab geht, senkt man die Sattelstütze ab. Macht jetzt bei dem Fahrrad tatsächlich auch manchmal Sinn, weil man mit dem auch ganz gut mal Offroad fahren konnte. Es hatte eine Federgabel, Mountainbike-Geometrie, war also sehr, sehr komfortabel, wenn es mal ruppiger oder schneller wurde. Nee, es ist vor allem praktisch, weil wir das Fahrrad auch ja, in der ganzen Familie genutzt haben. Oder zu zweit
Ah, okay.
und unterschiedliche Körpergröße, die jetzt aber nicht, die jetzt nicht super weit auseinander liegen. Also wir liegen zwei, bei einem Mountainbike liegen wir schon, beim Sportgerät liegen wir schon zwei Größen auseinander. Aber unsere Stadträder können wir eigentlich alle geteilt nutzen. Und da müssen wir dann nur ein bisschen den Hebel betätigen und nicht irgendeine Sattelklemme lösen. Das war super.
Ja, aber wobei so ein Schnellspanner jetzt auch nicht das
Ja, aber
Thema
der
wäre.
Schnellspanner
Ich
ist
dachte
ja
jetzt eher
nirgendwo
so
mehr dran,
an der Ampel.
weißt du? Also,
Ja, das stimmt.
oder was
Ja,
heißt mehr? Ich weiß nicht,
das
ob
ist
das irgendwann
tatsächlich.
aufgehört hat, aber die Bikes, die haben alle eine Schraube und teilweise
Das
total
stimmt.
fummelig. Nee, das war
Ja.
cool. Und ja, so was die Standsicherheit angeht, wenn man mal an der Ampel hält oder so, vor allem wenn man hinten einen Anhänger dran hat oder ein Kind womöglich noch auf dem Sitz. Ich glaube, da merkt man es noch stärker. Und da nicht dann so direkt mit den Füßen auf den Boden kommt, ist es nicht so cool. Und das ist natürlich da dann auch echt ein großer Vorteil. Also da war ich überrascht, dass mir das so sehr getaugt hat. Erst habe ich auch so ein bisschen gedacht, brauche ich das jetzt an dem Fahrrad? Aber ja, nee, das war schon
Ja,
echt cool,
cool.
ja.
Ja, also da habe ich jetzt wirklich auch dran gedacht. Sicherheitsthema für die einen, die ein bisschen unsicherer fahren, aber eben auch gerade, wenn du mit Kind unterwegs bist oder irgendwie mit Last hast und nicht irgendwie 5 Minuten an der Ampel auf dem Rad stehen kannst, was ich ja immer probiere.
Ja, du bist immer die Coole, die vorne den Trackstand probiert, ne?
Ja,
Ja.
genau. Und dann
Und dann,
runterknallt, kurz
ja,
bevor es
wie
grün
aus der
wird. Und das
Klickpedale
ist immer so,
rauskommt, ja.
das ist, nee, also das habe ich jetzt bei meinem Stadtrat nicht, aber ja.
Ja.
Aber dennoch, ich möchte gleich den Preis wissen. Nee, sag den Preis.
Den habe ich jetzt hier gar nicht aus dem FF.
Ich glaube, das ist für uns manchmal zu sehr im Hintergrund. Weißt du, bei den Tests, du schaust auf das Rad und schaust gar nicht so auf den Preis, aber das ist dann doch das, was draußen Relevanz hat.
Also das ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich und es fängt bei 4.000 € an. UVP.
Wo
Wenn
fängt
man
das
es denn,
Decathlon
wenn es denn
Cargo an?
irgendwo, wenn es denn irgendwo erhältlich ist, dann kriegt
Okay,
man das
das
gut.
kommt auch noch dazu.
Nein, also wir haben tatsächlich wurde dieser Test von sehr vielen Händlern in den sozialen Netzwerken geteilt. Mit der Info bei uns erhältlich. Ja, das war ganz interessant zu sehen, dass ja, die Händler da auch zusätzlich darauf aufmerksam machen, wenn ein Bike denn erhältlich ist. Denn ja, das ist halt momentan so schwierig
Ja, ist
noch.
sicher so ein Sparehead-Bike, das das Ganze mal so anführt, die urbane Mobilität, aber jetzt wahrscheinlich nicht für jeden tatsächlich auch stemmbar finanziell. Wie ist es denn mit diesem Decathlon-Radeln,
Ja,
das auch bei
du
euch
hast
gefeatured wird?
fleißig auf der Seite gelesen. Das finde ich sehr gut. Eine von
Ja, von der
hunderttausenden
Seite.
Lesern.
Innen.
LeserInnen,
Ja.
Entschuldigung. Ja, das Decathlon-Lastenrad, das haben wir jetzt mal im ersten Check unterzogen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, als das gelauncht wurde im Frühjahr hier im Podcast. Und haben da schon gesagt, wie super wir das finden, dass Decathlon da jetzt eingestiegen ist in den Lastenradmarkt, denn Lastenräder sind halt bauartbedingt einfach schon mal auch teure Fahrräder. Und Decathlon bemüht sich ja immer, egal in welche Sparte sie einsteigen, da eine sehr gute preisliche Alternative hinzustellen. Und das haben sie auch da wieder geschafft. Und zwar hat uns das Bike tatsächlich richtig überrascht. Zum Beispiel in puncto Motor, der nämlich da von keinem namhaften Hersteller ist. Also er kommt wahrscheinlich aus derselben vom selben Fließband, aber ist halt ungelabelt. Es ist ein Hecknabenmotor mit 58 Newtonmeter Drehmoment, nicht 85. Da haben mich meine Kollegen erstmal gefragt beim Lektorat, ob ich da einen Zahlendreher drin hätte.
Ich hoffe, ihr
Ja,
aufmerksam.
nee, also genau, es kommt einem erstmal wenig vor, wenn man das mit anderen Motoren vergleicht, aber der Schub an dem Bike war dann doch beachtlich und das ist so das Zusammenspiel aus dem Motor und den relativ kleinen Rädern. Also das hat 24 Zoll, glaube ich, am Hinterrad, was dann einfach an sich ein schnelleres Abrollverhalten hat, schnellere Beschleunigung. So ein bisschen der Faltrad-Effekt, wo man an der Ampel immer als erster weg ist. Das genau, das kommt da zum Tragen und das hat uns überrascht, weil man natürlich erstmal gedacht hat, hu, ob der das überhaupt stemmen kann. Dass die große Zuladung, die damit nämlich möglich ist, das ist noch so ein Punkt, der sehr positiv ist. Also das
Wie viel Kilogramm?
wie viel Kilogramm? Scroll, scroll, scroll. Nee, ich will nichts Falsches sagen.
Fragst du, Sissi?
Das sind 70 auf dem Heckträger. Ne? Also der nee, Entschuldigung, 80. 80 auf dem Heckträger und 10 Kilo auf dem Frontrack. Das heißt, die meisten Erwachsenen könnten da hinten mitfahren. Ich nur je nach Tageszeit. Aber ja. Das ist ziemlich gut. Da gibt es auf jeden Fall auch welche, die da nur weniger zulassen. Ja, aber das Coolste daran ist der Preis, der echt noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen was übrig lässt. Um dann zum Beispiel, es kommt mit relativ einfachen Komponenten daher, da muss man vielleicht hier und da noch was auch der Sicherheit wegen upgraden mit der Zeit, die Bremsen sind zum Beispiel, je nachdem, wo man jetzt lebt, wenn man immer in der Ebene voll beladen unterwegs ist und nicht mit Vollspeed, dann reichen die Bremsen. Aber wenn man viel auch mal bergab oder einfach auch schneller unterwegs ist, dann sind die Bremsen ein bisschen schwach. Das ist uns aufgefallen. Aber der Preis, der lässt da noch ein bisschen was übrig. Der ist
Der liegt
der
bei.
liegt bei 2.800 Euro. Das ist für ein Lastenrad dieser Art, also der zum Vergleich so das die Benchmark von Tern, das GST ist das, glaube ich, das kostet doppelt so viel. Das ist auch so ein Longtail, wo also hinten die Hauptlast transportiert wird. Da ist man also bei der Hälfte. Es gibt auch wirklich nur wenige Lastenräder generell, die irgendwie in dieser Preisklasse noch sind. Und die haben dann auch, also es gibt von, ach, wie heißt die Marke? Diese amerikanische. Von Red Power Bikes gibt es ein vergleichbares, was aber nicht mal annähernd so viel Last, also es ist auch einfach nicht so lang, nicht so viel Last trägt. Also da ist es schon. Da steht es schon wirklich ganz allein da. Und ja, er freut sich auch schon großer Beliebtheit, sieht man auch hier in den Kommentaren. Haben Leute unseren Testbericht noch ein bisschen aufgefüllt mit
Ja, cool.
Erfahrungswerten. Ja, echt gut.
Spannend, es tut sich
Ja.
was. Das ist wichtig. Ja, in puncto Inklusion, ich glaube schon, das möchte man mehr Menschen erreichen. Es sind nicht nur die Leute, die auch ein BMW sich in die Hütte stellen können, die sich ein Lastenrad kaufen. Und die Attraktivität muss einfach gegeben sein, glaube ich. Nicht jeder rechnet das um und sagt, ja, aber dafür sparen wir uns jetzt ein Auto.
Ja.
Und da muss man, also das sind wahrscheinlich wir, auch unsere ZuhörerInnen, die da eine besondere Affinität dazu haben, aber um die Breite zu gehen, glaube ich, braucht man das schon auch.
Ja, in jedem Fall.
Und da ist auch immer die Frage, was braucht man? Ja, natürlich finde ich so ein Orbea Wahnsinn. Und wenn ich ein Commuter bin und eine Affinität zum Fahrradfahren habe, dann ist das mega, mega sexy. Das ist sicherlich ein Erlebnis und ein Traum, den man sich erfüllt. Aber wenn wir von der breiten Masse sprechen, die vielleicht am Tag 5 Kilometer einfach fährt in der Stadt mit dem Lastenrad und vielleicht auch nicht so viel drauf oder vorne hinten mitschleppt, dann ist das doch ganz spannend.
Ja, in
Ja,
jedem
dritter
Fall.
Punkt, den ich mir notiert habe, Nachrüstmotor. Da ging auch ein bisschen was auf der Seite.
Ja.
Ich hab das Bild gesehen und dachte mir, huch,
Ja, sieht
what
abenteuerlich,
is it?
es sieht abenteuerlich aus. Ja, und das ist ja auch ein Thema, was wir hier im Podcast schon behandelt haben. Zur Eurobike kam ja die britische Firma Scarpa mit dem Nachrüstmotor. Ja, nicht auf den Markt. Das waren so die ersten, die ersten Prototypen, die sie da dann ja, der Öffentlichkeit gezeigt haben. Das war ja ein System für das für die Bremsscheibe. Da wird eine Bremsscheibe ausgetauscht und fungiert dann sozusagen als Antriebsscheibe, nenne ich es jetzt mal. Hier bei dem Pika Boost Lival, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es betont, Lival, Lival.
Aus welchem Land sind Sie denn?
I don't know.
Scroll,
I
scroll,
don't know.
scroll.
Ich glaube, britisch. Ich habe danach eine Mail bekommen, weil Ihnen
Von Ihnen
aufgefallen.
haben Sie sich
Nee, nee, nee,
beschwert?
nee, nee, nee. Sie haben sich bedankt.
Schön.
Also das war ja, ja, ich hatte das woanders mitbekommen und habe gesehen, dass sie halt diese Kickstarter-Kampagne gestartet haben, um das Projekt zu funden. Und genau, dann haben sie sich jetzt gemeldet. Also werden wir das vielleicht auch bald mal testen. Ja, super interessant. Man klemmt es an die Sattelstütze und dann gibt es so eine kleine Antriebsrolle, die dann durch Reibung mit dem, also sie wird aufs Hinterrad gespannt und durch Reibung wird dann da Antrieb erzeugt. Ja, und wie stark oder wie gut das dann tatsächlich funktioniert, weiß keiner. Und es sieht abenteuerlich aus, aber es hat ein sehr cooles Feature, wovon ich jetzt schon überzeugt bin, nein, was ich jetzt schon cool finde, und zwar Rekuperation. Also es lädt sich wieder auf, wenn man es einschaltet, diese Funktion, hat dann allerdings auch so ein bisschen ja, einen Widerstand. Und aber wenn man dann zum Beispiel bergab rollt, lädt es sich wieder auf, wie durch einen ja, überdimensionalen Dynamo. Ganz spannend.
Ich schaue gerade nach, es sind Amerikaner.
Ja, die machen
Kickstarter
eigentlich Helme,
für
auch so
300 Dollar.
Smart-Helme oder Helme also auch schon auch viel mit Elektronik, aber ja, eigentlich Helme, ja.
Ja, also wie gesagt, das schaut sehr wild aus. So ein Schwänzchen, das man dann hinten dran hängt.
Ja, es ist dadurch.
Vielleicht spricht man sie auch Live All aus. Wer weiß.
All. Ja, könnte auch sein. Das ist das Tolle an Podcasten, ne? Plötzlich muss man irgendwelche Sachen
Ja.
aussprechen, die man immer nur leise liest.
Ja. Plötzlich ist man gefordert. Und sie schreiben nicht, woher sie sind, direkt.
Irgendwas wollte ich gerade sagen.
Sorry.
Ja, qualifiziert sich dann direkt auch leider nicht für alle Fahrräder, ne? Weil, also wenn ich jetzt ein fest verbautes Schutzblech habe, was ich ja eigentlich, was so die Alltagsmobilität angeht, habe, dann ist das schon schwierig. Das heißt, es ist eher für Sportgeräte. Dann ja. Aber interessant. Denn auch wieder Punkt Inklusion. Nicht jeder will sich noch ein E-Bike zulegen, wenn er vielleicht eh schon ein normales Rad hat oder ja, kann sich das dann noch leisten.
Wenn man es ihn, wie es sich durchsetzt oder wo es gerade ankommt, bei welcher
Ja, es sind jetzt
Klientel.
ein paar so gleichzeitig, relativ gleichzeitig auf den Markt gekommen und ist dann spannend, mal zu sehen, wie sich das entwickelt, ja.
Ja, wie es angenommen wird. Fein. Lustiges?
Hier.
Willst du mich was fragen?
Ja, jetzt hat tatsächlich gerade kurz das Bild geruckelt und auch du. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht.
Echt?
Ansonsten lassen wir das jetzt hier
Ich
einfach
bin ganz, vielleicht vor
alles.
Aufregung.
Ja, ich möchte dich auf jeden Fall was fragen, und zwar, also so viele Dinge, weil wir uns ja leider immer nur im Podcast sprechen, aber eine Sache, die für den Podcast dann auch sehr relevant wäre, wäre das Urban Cycling Seminar, was du belegt hast. Bist du jetzt, ja, da hast du da deinen Trackstand geübt, oder ging es da auch ein bisschen inhaltlich um Radmobilität?
Das kommt dann vielleicht noch, weil ich bin mittendrin, beziehungsweise ich bin erst Woche 1, habe es aber ein bisschen
Praktische
schneller
Prüfung
abgeschlossen. Also
kommt noch.
der Punkt ist, ich bin tatsächlich als promovierte Frau Dr. Persch nochmal, also ich bin generell sehr, sehr neugierig und offen und Fortbildungen sehr, sehr offen gegenüber und habe gehört, dass man am Urban Cycling Institute von der Uni Amsterdam, die ist relativ präsent, wenn es um Thema urbane Mobilität geht, dann stolpert man da sehr, sehr schnell über das Institut beziehungsweise seine VertreterInnen. Und sie haben einen Kurs im Angebot Unraveling the Cycling City. Und dieser Kurs ist kostenlos, den kann man besuchen, wenn man ein Zertifikat möchte für die Wand oder für den
Oder für
ArbeitgeberInnen
LinkedIn.
oder
Ja, da kann man die
für
hochladen.
LinkedIn. Dann kann man die hochladen. Ich weiß jetzt nicht, ja, natürlich für LinkedIn, das stimmt. Ich mache es ohne Zertifikat und genau, und das würde dann, glaube ich, nochmal 50 Euro kosten. Aber ansonsten ist das tatsächlich für jeden besuchbar, variabel. Also man kann sich hinsetzen, wann man möchte, die Artikel durchlesen, die Videos anschauen, etc. pp. Und ja, was lernt man da? Also primär geht es darum, jetzt auch gerade dem ersten Teil, warum die Niederländer so ein Fietsland sind, also so fahrradaffin. Und was ich sehr spannend, also gar nicht überraschend, aber doch. Ja, in der Explizität und Prominenz sehr bedeutend finde, ist, dass es stark eingebettet ist in einen historischen und einen soziologischen Kontext. Und wir hatten es ja auch schon bei uns auf der Seite im Forum. Da wurde ja auch schon argumentiert, also urbane Radpolitik oder urbanes Radfahren hat sicherlich nichts mit Gendern oder mit der Gender-Diskussion zu tun. Und hier hat ein Wort wie Feminismus nichts zu suchen und genau das Gegenteil beweist der Kurs. Also er bettet es eben in dieses gesellschaftliche Geflecht ein und zeigt, dass es wirklich sehr spannend in der Historie, wie das Ganze aufkam, wie die Automobilindustrie überhand nahm, wie ja, die Gruppen, die in der Gesellschaft einfach schwächer gestellt waren, das sind immer gewesen, Frauen, Kinder und diejenigen, die nicht das finanzielle Bett hatten, einfach mehr oder weniger überrollt wurden, wortwörtlich. Und so kam es zu ja, Häusern, die einfach niedergerissen wurden, die Fahrstraßen wurden abgeschafft oder irgendwo hin verlegt, aber im Grunde gar nicht existent. Und es wurden Straßen gebaut. Und jetzt komme ich auf die Historie. Du musst mich unterbrechen, wenn es zu
Nee, es
langweilig
wird nicht zu
wird.
langweilig, und wahrscheinlich kommt es auch noch, aber wenn, und es ist sicherlich nicht so leicht, in ein paar Sätze zu fassen, aber warum ist das dann in Holland nicht so sehr in diese Richtung gegangen, wie es in Deutschland ganz offensichtlich
Das
das
kommt
kommt?
jetzt. Widerstand.
Sehr
Und
gut.
das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, weil wir gerade gefühlt in einem Momentum des Widerstandes sind und des Aufbegehrens und des Aufrüttelns. Es war tatsächlich so, dass es in Holland sehr oder in den Niederlanden sehr zu. Also es gab viele Verkehrstote, das war ausschlaggebend und darunter auch viele Kinder. Und da haben sich die Frauen vor allem zusammengeschlossen, die Mütter, und haben demonstriert gegen Kindermord. Das war tatsächlich eine Bewegung, das heißt Kindermord mit Doppel-O im Niederländischen. Und diese Bewegung, das war eine Protestbewegung, die in den späten 60ern, aber vor allem in den 70ern aufkam, hat ganz schön Impetus gehabt und wurde auch von der Politik gehört. Und jetzt weltpolitisch, geopolitisch. Und ein kleiner Spiegel zu uns heute, 1973 war die Ölkrise. Also die Politik hat gleichzeitig gepredigt, bitte Ressourcen und Energie sparen. Und die Menschen sind auf der Straße und demonstrieren für bessere Verhältnisse im Fahrradbereich unter anderem. Ja, ich meine, das war, Protestbewegungen waren damals ja gang und gäbe, aber sie hatten tatsächlich Erfolg. Und es gab so ein paar Modellregionen, unter anderem auch Den Haag, und dann zeigte sich, wie die Kurve radikal anstieg, wie die Leute wieder aufs Fahrrad gestiegen sind. Und das hat sich ausgebreitet in ganz Holland. Ja, also später kam dann natürlich auch dazu, dass sie festgestellt haben, welche Kosten sie sparen in der städtischen Mobilitätsinfrastruktur und Gesundheitsdaten, die gesammelt wurden. Und das alles in diesen Zeiten, wo bei uns einfach Straßen gebaut wurden.
Die günstige Topografie, wird die da auch
Ja, das
behandelt?
ist,
Also wie sehr ist
ja,
hat die einen Anteil oder?
das ist schon ein Thema auch. Also du wirst am Anfang gefragt, warum glaubst du, dass es in Holland so viele Fahrradfahrer
Ja,
gibt?
weil da die ganzen Hollandräder
Und
herkommen. Ist doch klar.
genau, da stehen die Hollandräder doch so rum. Denn, nee, und natürlich schreibst du flach und Infrastruktur. Und ich habe nicht dazu geschrieben, was ist eigentlich mit dem Wind? Weil
Stimmt.
das frage ich mich immer, die haben ja immer Gegenwind. Aber es wurde dann auch immer betont, dass die, also ich bin wirklich viel zu wenig in den Niederlanden, bis gar nicht, und kann das jetzt wirklich nur so wiedergeben, wie die Amsterdamer das am Cycling Institute behaupten, dass Fahrrad gefahren wird bei jedem Wetter und das überhaupt gar nicht so das Thema ist.
Ja, das sind auch einfach nicht so die Mimöschen, ne? Die Niederländer.
Ja, ich glaube, wenn man das auch ein bisschen gewohnt ist, wenn man vielleicht jetzt weniger diesen Regenguss hat, wie wir ihn vielleicht haben. Und also ich habe mal in Schottland gelebt eine Zeit, und dort hat man halt am Tag ein paar Mal Regen, aber es schüttet jetzt
Man merkt
nicht.
es eigentlich gar nicht mehr,
Und
ne? Ja, so. Ja.
nee, du bist ja halt ganz, das ist so wie im Amazonas, nur durch Regen. Und genau. Die Daten fand ich auch ganz, ganz interessant, die sie so am Anfang publik gemacht haben, so zur Einführung, dass im Schnitt die Holländer 25% ihrer jährlichen Strecke mit dem Rad zurücklegen, also ein Viertel der Strecke. Zum Teil in den Städten bis zu 60%. Das heißt, im Schnitt kommt der Holländer auf 1000 Kilometer im Jahr. Das ist schon auch
Ja,
was.
das ist eine Menge
Und
Ersparnis.
als Talking about commuting, sie pendeln, und es gehen davon aus, 600.000 Niederländer pendeln jeden Tag mit dem Rad zum Bahnhof. Und es gibt Bahnhofsgaragen, die haben Platz für 25.000 Räder.
Hammer,
Growing.
Hammer.
Hammer.
Richtig gut.
Hammer, Hammer, Hammer.
Ja, und
Richtig gut.
gelegentlich fährt dann auch mal ein deutscher Rentner mit dem Auto da rein, ne? Ist ja einmal passiert.
Ist echt.
In Utrecht, musst du mal googeln gleich. Ja, der ist, weil die so
Irgendwo sind Netz.
riesig ist und auch tatsächlich so eine,
Ach,
so eine,
krass.
so eine, so eine Rampe um die Kurve nach unten, ne, eine unterirdische Fahrradgarage, ist ja voll reingebrettert mit seinem Kombi. Oder ich glaube, ein SUV war es leider nicht, so ein Kombi. Ja, lustig.
Ja, also das ist sehr beeindruckend. Das macht Spaß, die unterschiedlichen Artikel zu lesen. Was ich auch noch sehr spannend fand, war jetzt der soziogesellschaftliche oder soziologische Ansatz, dass die Niederländer, das war mir jetzt nicht so bewusst und ich hinterfrage das natürlich dann auch gleich, ein recht egalitäres Volk sind. Das heißt, bei uns, wo bei uns jetzt die Bonzerei losgeht und das Statussymbol vor der Tür stehen muss oder die Agentur in München in der Leopoldstraße ihren Sitz haben muss oder ich weiß nicht was, für was man so Geld ausgibt, um shiny, shiny zu sein, wäre eher verpönt in den Niederlanden. Das heißt, du
Ich will
stellst dir also
dahin.
kein großes, ja, das klingt wahnsinnig sexy, deswegen muss man das gleich wieder hinterfragen, weil, klingt zu paradiesisch. Aber ja, dass halt vom König bis zum Kloputzer jeder Fahrrad fährt.
Das
Und
heißt, sie
das
fahren
ist so
auch
ein.
alle dasselbe Material. Wahrscheinlich ging es nicht so sehr ins Detail, ne? Aber
Das, na, doch, 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 das wurde dann auch zum Thema. Also, dass früher dieses einheitliche Schwarze, wahrscheinlich so, was wir als Hollandrad
Gazelle.
bezeichnen, also der Lenker auch so ein bisschen gebogen, nicht so mega sportlich, jetzt dann doch abgelöst wird von den unterschiedlichen, dass da so ein bisschen was reinfließt. Ja, dass dann die Graveler herkommen oder die mit einem
Van
Fancy,
Move oder so.
ja, Fancy würde ich jetzt mal fast gar nicht sagen, aber ja, und dann natürlich bei den Cargo-Rädern auch ein Unterschied da ist. Also da differenziert sich jetzt so ein bisschen aus. Aber grundsätzlich war das dieses Zugehörigkeitsgefühl auch identitätsstiftend in der Nation, wir sind Viehzland. Und als Beispiel, da kann ich mich tatsächlich noch erinnern, ist ewig her, nee, ist 2018, gab es in Den Haag, war Brexit-Frühstück. Das ist so ein bisschen sowas wie Stoiber, der damals die Kanzlerin eingeladen hat nach Wolfratshausen. Davon reden wir Bayern heute noch. Das war bisschen anderes Level, aber Theresa May kam mit so einer gepanzerten Luxuslimousine an und der Premier der Niederländer, Mark, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der kam mit dem Fahrrad
Gut.
angerollt. Und das hat dann doch so ein bisschen, was der eine, der eben diese
Ja.
Machtdemonstration auf der einen Seite und dieses, ich bin dem Volke zugehörig, ich bin ein ganz normaler, ich bin einer von euch auf der anderen Seite. Ja, sollte man mal einen Herrn Merz auch vielleicht vorspielen, der hier über uns fliegt. Also der ist ja wirklich über dem Volke und ja, aber unterstellt den Flüchtlingen Sozialschmarotzerei. Aber ich glaube, das hat er zurückgezogen. Anyways, wir wollen nicht zu politisch werden, aber es ist ein sehr spannender Kurs und also wer sich da interessiert, der kann ja einfach mal reinschnuppern. Man kann sich da anmelden und loslegen. Ganz unkompliziert.
Ja, klingt super spannend, sehr cool. Eine Frage hätte ich da noch. Wurdest du dort auch von dem Vizprofessor unterrichtet?
Ja.
Echt cool. Also von Marco T.
Also nicht Face
Brömelströth.
Prömmelst, genau.
Nicht lachen.
Wirklich,
Nein.
nein, ich mag die
Ich
Namen.
auch.
Ich, also die niederländischen Marken, der Name, das ist natürlich ähnlich wie im Schweizerischen. Da schmilzt man schon da hinein. Es sind ganz unterschiedliche Lektoren, vom Professor hin bis zu ganz jungen Leuten. Und man liest eigentlich auch querbeet Artikel. Also das ist ja der Fokus am Anfang vor allem ist jetzt sehr auf die Niederlande. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, also da stutze ich dann so mit meinem kritischen Deutschtum, weil man schon den Eindruck hat, für die Niederlande ist das jetzt das Fahrrad eines der Marketing-Tools schlechthin. Also die können sich da jetzt, es ist ja super. Aber speziell in der aktuellen Zeit, sich so als Forward Thinking oder Forward Driven, ja, im wortwörtlichen Sinne darzustellen, schon auch sehr geschickt. Und da komme ich natürlich wieder mit meiner kritischen deutschen Keule daher. Aber als nächstes, also der nächste Schritt ist dann tatsächlich so eingebettet in den europäischen Kontext. Und da schauen wir mal, wie wir Deutschen abschneiden. Das
Da
ist
bin ich
jetzt
sehr
dann
gespannt.
der nächste
Ja, da
Schritt.
müssen wir dann wohl
Aber also,
in einem ganz kurzen Abschnitt im nächsten Catch-up auch nochmal
gerne.
über die letzten Kurse, Sitzungen sprechen. Warum
Ja.
ich eben auf den Vizprofessor zu sprechen kam oder über ihn sprechen wollte, von dem habe ich nämlich einen Buchtipp mitgebracht.
Sehr
Neue
schön,
Rubrik
ja.
im Nimmsrad-Catch-up.
Du weißt, dass ich Literatur studiert habe.
Ah, das war eine
Promoviert.
Zwischenfrage, die ich eigentlich eben noch, also mehr für die HörerInnen noch gestellt haben wollte. Und zwar, in welchem Fach du denn jetzt tatsächlich promoviert hast. Also klar, du wirst jetzt demnächst in Urban Cycling promovieren. Worin hast du als erstes promoviert? In Literatur.
In englische
Wow,
Literaturwissenschaft.
cool. Die ganze Zeit
Ja,
Shakespeare.
Salman Rushdie, der soeben sein Augenlicht verloren hat, unter anderem einer meiner Steckenpferde. Ich bin tatsächlich auch wieder angeschrieben worden. Ich glaube, ich kursiere noch irgendwo nach all den Jahrzehnten als Rushdie-Expertin da
Cool.
draußen. Ja, ich habe Ihnen mitgeteilt, Sie wollen sicher nicht, dass ich jetzt da zu kommentiere.
Jetzt
Gut,
mein
aber bitte zu
Buchtipp.
deinem Buchtipp.
Ja, hat mir
Oh.
mein lieber Verleger hingelegt. Der hat nämlich auf der Eurobike einen Vortrag gehört vom Marco T. Brömelströth, der nicht alleiniger Autor von diesem Buch ist, Movement, sondern das mit Talia Ferkade, Ferkade, Ferkade. wer gerade geschrieben hat.
Verkennt.
Und ja, das ist echt ein, ich habe es jetzt noch nicht komplett gelesen, aber schon mal ein paar Mal reingeblättert. Cooler Impulsgeber, was so, ja, die Zukunftsvision für die innerstädtische Mobilität, ja, was das angeht. Sehr, sehr cool. Kommt auf jeden Fall auch in die Geschenketippliste. Kleiner Teaser schon mal.
Weil Weihnachten vor der
Ja.
Tür steht. Ja. Nee, also man kann ihm auch auf LinkedIn folgen, wer auf LinkedIn ist, und bekommt da fast täglich Updates und immer wieder spannende
Ja,
Links und
genauso
Kommentare
auch auf
und
Twitter. Ich
Gedanken.
glaube, das ist auch so ein bisschen der, er hat ja tatsächlich diesen Nickname da auch, Vizeprofessor. At Vizeprofessor.
Ja, finde ich gut. Fällt dir sonst noch etwas ein?
Jetzt nicht direkt so. Also, wie gesagt, ich muss seit Beginn der Folge auf Klo. Das wäre dann jetzt.
Musste?
Nee,
Dann.
muss immer noch. Ich habe nicht gemacht.
Dann. Also, was mein Problem ist, apropos Toilette, du trinkst aber ganz schön fleißig dafür, dass du seit Anfang an aufs Klo musst.
Wir nehmen
Ich
auch
habe
noch auf.
eine neue Hose.
Können Sie? Ja.
Das ist jetzt vielleicht zu intim, aber diese Hose sitzt so komisch, dass meine Unterhose immer verrutscht.
Das ist in der Tat, vor allem jetzt willst du es mir auch noch zeigen. Nein.
Nein! Das ist, guck mal hier. Aber das ist auch, also die habe ich jetzt frisch an und das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Wollen wir auf dieser Note enden?
Ich hätte es lieber anders gehabt, aber machen wir.
Wenn ihr da draußen anderen Input habt als den mittleren Bereich des Körpers, wenn ihr Ideen, Vorschläge und Input habt jeglicher Art, gerne eine E-Mail schicken. Wie immer die Adresse in den Shownotes. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Lauens, wie immer ein Pläsier.
Dito,
Adieu.
bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Nimm's Rad.